Guten Abend zum Bericht aus Berlin mit einer Geschichte über Freud und Leid. Freut sie sich oder leidet sie? Das ist bei Annegret Kramp-Karrenbauer nicht so genau zu erkennen. Und das, obwohl es der Augenblick ihres größten Triumphes ist. Da ist sie gerade Vorsitzende geworden. Heute ist das Bild genauso aktuell, denn nach 10 Monaten im Amt ist die Kritik sehr laut und zumindest ein Konkurrent sehr aktiv. Voriges Wochenende beim Mittelstandstag der Union spricht die Chefin, aber eben auch Jens Spahn. Nächstes Wochenende beim Treffen der Jungen Union spricht die Chefin, aber eben auch Jens Spahn. Und es bestimmt bloß Zufall, dass die Chefin gerade heute zur Afrika-Reise aufbricht. Und wer ist gestern von genau dort zurückgekommen? Jens Spahn. Ist das schon das Rennen um die Kanzlerkandidatur? Hanni Hüsch.
Die Kolonne bahnt sich ihren Weg über die holprige Piste Goma, Ostkongo. Mittendrin der deutsche Gesundheitsminister. Ein gewaltiges Gewusel. 60.000 Menschen überqueren jeden Tag diese Grenze zwischen der Republik Kongo und Ruanda. Gesundheit kennt keine Grenzen, wird der Minister jetzt immer wieder sagen. Dabei sind es doch eher die Krankheiten. Ebola. Deswegen ist er hier. Hier, wo die Seuche besonders brutal wütet. Hände waschen, Fieber messen. Wärmebilder. 3 Millionen Euro hat Spahn im Gepäck. Nicht viel, aber er ist eben nicht der Außenminister oder der Kanzler.
Es geht darum, hier eine Infektionskrankheit, Ebola, zu vermeiden, dass sie weitergetragen wird in ein anderes Land, in eine andere Region. Und das ist auch der Grund, aus dem wir uns als Deutschland hier engagieren. Mit einem Flieger ist eine solche Infektionskrankheit auch sehr schnell etwa in Europa und in Deutschland.
Gesundheit kennt keine Grenzen und der Minister setzt seine neu. Spahn wird global. Regierungsflieger statt Billigjet, wie neulich noch im Kosovo. Das gibt Gravitas, verleiht Gewicht. Agenda Ebola, Agenda Eigenoptimierung. Er kann mehr, das soll die Reise zeigen. Er will mehr. Die Rastlosigkeit, mit der er zu Hause das Gesundheitswesen umpflügt, treibt ihn auch in Afrika. 4 Länder, 4 Tage, er schüttelt Hände. Der Gesundheitsminister redet auffällig viel über Migration. Das erweiterte Paket liegt ihm. Trommeln zur Begrüßung. Fast so, als reise ein Außenminister.
Ich würde sagen, es war ein bisschen ein Außenminister, es war ein Gesundheitsminister schon auch und es war auch ein Verteidigungsminister. Und das ist natürlich in der aktuellen Situation der CDU auch ein interessanter Nebenaspekt.
Subbotschaft, ich kann alles?
Ich will mehr.
Und wer kann kurz, fragt sehr gezielt die Bild-Zeitung. Wer den konservativen Markenkern der Union bedienen? Seit dem Wahlsieg des konservativen Österreichers ist CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer noch mehr unter Druck. Der Spahn kann's, befindet das Blatt. AKK aus Bild-Sicht so mittel. Es brodelt in der Partei.
Die CDU muss in die Offensive kommen. Sie muss offensiv selbst Themen setzen und nicht hinter Themen hinterherlaufen. Dann gestaltet man Zukunft und nicht Vergangenheit.
So war das im Dezember. Kramp-Karrenbauer die Nummer 1. Bleibt sie das oder mischen sich die Karten neu? Ihr Vorsitzendendebüt verläuft holprig. Und jetzt bringt die Junge Union ein Mitgliedervotum zur Kanzlerkandidatur ins Gespräch.
Die Parteivorsitzende ist immer eine von den Kandidatinnen, die sicherlich auch die Möglichkeit haben muss, in Erwägung gezogen zu werden. Aber wir haben viele gute Köpfe und wir werden das zur richtigen Zeit entscheiden.
Und schon schiebt sich der Fokus zurück auf den Afrika-Reisenden. Die Niederlage bei der Vorsitzendenkür und dass ihm Kramp-Karrenbauer den Verteidigungsjob wegschnappte, es hat ihm nicht geschadet. Einstweilen empfiehlt sich Jens Spahn als Aktivposten, zu Hause und global.
Jens Spahn will Vorsitzender der CDU werden und er tut alles, um das zu werden. Und wenn er diese Schwäche von Frau Kramp-Karrenbauer jetzt sieht, dann nutzt er die aus und das macht er auch mit diesen Reisen.
Die afrikanische Dämmerung hüllt die Szene in ein warmes Licht. Spahn zeichnet ein Video fürs Netz auf. PR-Rums können sie im Team Spahn. Gesundheit kennt keine Grenzen, sagt er zum Schluss. Und dann ist es Zeit zum Abheben.
Und der da abhebt, kann Auftritte inszenieren und macht nach außen hin kaum was falsch. Fragen wir den Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak. Guten Abend nach Dortmund.
Guten Abend, Herr Körner, nach Berlin.
Herr Ziemiak, die Parteichefin und Sie werden kritisiert, weil keine Wahlerfolge so richtig kommen und weil es das große CDU-Thema nicht gibt. Warum können Sie sich nicht als Macher inszenieren?
Es geht hier nicht um einzelne Personen, schon gar nicht um mich, sondern es geht um die CDU und was die CDU in diesem Land bewirken will. Und deswegen sollten wir uns jetzt auch nicht orientieren an anderen, die sich in die politische Debatte einbringen, sondern klar sagen als Union, was wir wollen. Gerade in dieser Zeit geht es darum, auch die Wirtschaft zu entlasten. Wir brauchen eine Unternehmenssteuerreform. Wenn wir all das umsetzen, was wir gerade versprechen, beispielsweise mehr Mobilität auf der Schiene, alles, was mit dem Klimapaket zu tun hat, dann müssen wir auch das Planungsrecht in Deutschland entrümpeln und über die Frage sprechen, nicht nur, wie wollen wir in Zukunft leben, sondern wovon. Und das sind die Themen, Carsten Lindemann hat das gerade in ihrem Beitrag gesagt, die den Menschen wichtig sind, nicht nach hinten schauen, sondern nach vorne.
Aber wenn es Themen sind, die den Menschen wichtig sind, Planungsrecht ist jetzt etwas, was sich nicht so furchtbar leicht nach außen vermitteln lässt. Fehlt da vielleicht auch so ein bisschen die Abteilung Attacke, die Sie als Generalsekretär auch leiten?
Es geht darum, dass wir jetzt auch im Hinblick auf den Bundesparteitag klar sagen, womit wir uns beschäftigen, nämlich wie wir auch die soziale Marktwirtschaft nachhaltig beschäftigen. Jetzt sagen Sie, das ist ein schwieriges Wort, Planungsrecht oder Unternehmenssteuerreform. Ja, das stimmt, das sind keine sexy Themen, aber das sichert die Grundlage für unseren Wohlstand von morgen. Deswegen sage ich, lieber in der Sache hart sein, anstatt nur jeden Tag auf ein Thema zu gehen, was besonders einfach verständlich ist.
Sie können aber die Kritik, die von den meisten Seiten oder von vielen Seiten im Augenblick kommt, ja nicht komplett ignorieren. Es hat so ein bisschen den Eindruck, als liefe da so ein bisschen was falsch seit dem Amtsantritt von Ihnen und Frau Kramp-Karrenbauer vor 10 Monaten. Was war denn der Plan eigentlich?
Schauen Sie, im Grundgesetz steht, die Parteien wirken an der Willensbildung des Volkes mit und nicht sie richten ihr Personal und ihre Inhalte nach den aktuellen Umfragen jeden Tag anders aus. Und deshalb geht es jetzt um Sacharbeit. Es geht darum, sich aufzustellen, wie wollen wir eigentlich Deutschlands Zukunft gestalten. Und deswegen sage ich, nehme ich das alles zur Kenntnis und beschäftige mich auch damit. Aber es darf jetzt hier nicht um Einzelpersonen gehen, sondern um unser Land.
Es gibt aber Leute, die sagen jetzt, es hat in Österreich Sebastian Kurz gezeigt, wie man das macht, wie man Wahlen gewinnt, wie man wieder zu knapp 40% kommt. Was lernen Sie von ihm?
Erstmal freue ich mich riesig für Sebastian Kurz, weil er seine gute Politik fortsetzen kann. Zweitens, weil er gezeigt hat, wie wichtig Volksparteien in Europa sind. Und drittens, was kann man daraus lernen, dass man sich nicht mit sich selbst beschäftigt? Schauen Sie, haben Sie eine Debatte erlebt in der ÖVP? Der eine will nach links, der andere will nach rechts. Die ÖVP ist zerstritten? Nein. Sie hatten ein klares Programm, einen guten Kandidaten und wussten, wohin sie wollen. Nämlich, sie haben die ganze Zeit darüber gesprochen, was ist wichtig für Österreich. Um nichts anderes ging es. Und so muss auch die CDU auftreten.
Jetzt hat Ihr politischer Mitbewerber, die SPD oder zumindest Ihr Koalitionspartner, gerade ein sehr aufwendiges Verfahren nach der Suche nach einem Vorsitzendenpaar begonnen. Und just in dem Moment sagt die Junge Union, da hätten wir vielleicht einiges daraus lernen können. Zumindest bei einem Kanzlerkandidaten sollten die Mitglieder stärker beteiligt werden, möglicherweise durch ein Mitgliedervotum. Was halten Sie davon?
Naja, wir sehen an der SPD, dass diese Entscheide ja nicht ein Garant sind dafür, dass es nur nach oben geht in den Umfragewerten, sondern bei der SPD sieht man das Gegenteil. Mir ist ein Punkt ganz wichtig. Wir bestellen und bestimmen den Spitzenkandidaten für eine Bundestagswahl gleichberechtigt und gemeinsam auch mit der CSU als gemeinsame Schwestern. Das wollen wir auch in Zukunft tun. Aber nochmal, jedes Verfahren kann nur so gut oder so schlecht sein wie unser Programm. Kein Mensch wird uns deswegen wählen, weil unser Wahlverfahren so toll ist, sondern indem die Menschen sagen, jawohl, das ist die Sprache, die wir sprechen.
Die Frage war aber, ist eine Urwahl eines Kanzlerkandidaten für Sie der richtige Weg? Die Junge Union schlägt das vor. Sie waren ja selbst mal Junge Union-Vorsitzender.
Ja, ich freue mich auch auf den Deutschlandtag der Jungen Union und die Junge Union wird das dort diskutieren. Der Wirtschaftsflügel der CDU hat es diskutiert, mehrheitlich abgelehnt. Das wird jetzt spannend und ich freue mich auf die Diskussion dort.
Ein letzter Versuch. Was halten Sie denn von einer Urwahl?
Naja, eine Urwahl ist eine Möglichkeit, die Kandidatin, den Kandidaten zu bestimmen. Aber nochmal, ich bin überzeugt davon, dass die Umfragen weder schlechter noch besser werden an der Frage, wie wir dieses Wahlverfahren gestalten. Wir machen das gemeinsam mit der CSU. Wenn ich zurückblicke, auch in manche Mitgliederbefragungen innerhalb der Union, dann war am Ende auch das Wahlergebnis nicht erfolgreich. Das hat dann am Ende vielleicht nichts mit diesem Wahlsystem zu tun. Deswegen sage ich, lasst uns nicht so viel Hoffnung in diese Debatten setzen, sondern die Menschen müssen wissen, wofür stehen wir und was unterscheidet uns von anderen Parteien, diese Unterscheidbarkeit.
Keine Antwort ist auch eine Antwort. Paul Ziemiak, schönen Dank nach Dortmund.
Ich danke Ihnen.
Das Gespräch haben wir vorhin aufgezeichnet. Was die Vorsitzendenwahl angeht, setzt die SPD Maßstäbe. Deutschlands Genossen suchen den Super-Sozi. Das wäre alles etwas übersichtlicher, wenn jede Woche einer der 14 Kandidaten rausfliegen würde. Aber freiwillig gibt keiner mehr auf. Sie singen bei den fast täglichen Auftritten weiter ihr Lied von der sozialen Gerechtigkeit. Und nächsten Samstag ist das große Staffelfinale, wenn man so will. Und dann erst dürfen die Zuschauer, so sie denn SPD-Mitglied sind, für ihren Favoriten stimmen. Bleibt die Frage, gibt's jetzt schon einen Publikumsliebling? Ariane Reimers.
Für die Kandidaten ist es ein Ritt durch Deutschland. 23 Regionalkonferenzen in knapp 6 Wochen. Auftreten, reden, für sich werben. 23 Mal direkter Kontakt mit denen, die noch mit Leib und Seele für die SPD brennen. Am Ende werden mehr als 20.000 Genossinnen und Genossen live dabei gewesen sein. Aber die allein entscheiden nicht die Wahl, sondern auch die anderen 400.000 Mitglieder. Was denken die? Stammtisch München, heute Morgen. Der Ortsverein Isar-Vorstadt trifft sich hier jeden ersten Sonntag im Monat. Unverbindlich. Heute kreist die Diskussion natürlich um die Wahl der neuen Parteivorsitzenden.
Wir haben natürlich eine ganze Menge Kandidaten, die man gar nicht so schnell alle auswendig kann. Aber ich habe mich natürlich schon mal informiert. Und es ist eigentlich ganz gut, dass wir jetzt mal Potenzial aus der zweiten Reihe haben.
Beate Bijanbek will, dass die Neuen auch die Zukunft verkörpern. Deswegen will sie ihre Stimme auf keinen Fall Finanzminister Scholz geben oder dem Duo Stegner-Schwan. Sie favorisiert die Jüngeren, die weniger Bekannten. Ihr Parteifreund Dietmar Schöckel stimmt ihr zu.
Es kann doch nicht sein, dass ein Scholz jetzt Vorsitzender wird und dann nach vorne geht. Der macht seinen Finanzministerjob und dann will er die SPD aufrichten. Das kann doch wieder nicht funktionieren.
Reinhard, du denkst aber, dass viele ihn wählen werden.
Ja, sicher. Alle, die nicht hier sind.
Das sind dann die anderen 436.370.
Das Format Regionalkonferenz läuft immer gleich ab. 5 Minuten Vorstellung für jedes Kandidatenpaar, danach eine Schnellfragerunde und am Ende mischt sich das Publikum ein. Die Themen klassisch sozialdemokratisch. Gewerkschaftlich links beim Paar Matthias Hirchel.
Wir wollen diese Partei wieder zu einer Partei der Arbeit machen.
Etwas allgemeiner beim Paar Geiwitz-Scholz.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten müssen dafür stehen, dass der Sozialstaat wieder die Bedeutung bekommt, die er für ein sicheres Leben hat.
Für mehr Gerechtigkeit das Paar Walter-Borjans-Esken.
Alle 11 Minuten werden in Deutschland 8 Millionen Euro vererbt oder verschenkt. 400 Milliarden pro Jahr. Die Verteilungsfrage, sagt die Union, die stellt sich gar nicht.
Deutlicher gegen die GroKo, das Paar Lauterbach-Scheer.
Wählt die Große Koalition mit uns ab. Wir empfehlen euch den Ausstieg und bleibt nicht aus Angst vor Neuwahlen und schlechten Umfragen.
Mehr Staatsausgaben, so das Paar Kampmann-Roth.
Wir möchten die schwarze Null hinter uns lassen, weil wir mehr Investitionen in den Klimaschutz brauchen.
Eine Trennung von Parteiamt und Regierungsmandat fordert das Paar Stegner-Schwan.
Wir müssen als Partei in dieser Situation unabhängig sein von den Mitgliedern der Regierung. Denn sonst sind wir ein Anhängsel der Regierung. Und das kann uns nicht bekommen.
Und manchmal auch mit sozialdemokratischem Slapstick beim Paar Köpping-Pistorius.
Und Willy Brandt, der würde wahrscheinlich heute hier stehen und sagen: Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wir wollen gute Nachbarn sein, nach innen und nach außen.
Applaus bekommen alle. Und trotzdem gibt es ein paar Lieblinge.
Und darüber sprechen wir jetzt mit einem der vielen Lieblinge, dem früheren nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans. Guten Abend nach Düsseldorf.
Ja, guten Abend, Herr Köhr, nach Berlin.
Herr Walter-Borjans, Sie sind auch deshalb ein Mitfavorit, weil Kevin Kühnert und die Jusos Ihnen die Unterstützung gegeben haben. Und da ist die Frage, ist das nicht eher eine Last, wenn alle anderen Kandidaten quasi von keiner Parteiorganisation die Unterstützung offiziell haben und Sie als einziger schon?
Na, uns freut natürlich vor allem die Breite der Unterstützung. Es sind zum einen die Jusos, es sind aber auch 20 Oberbürgermeister aus der Bundesrepublik Deutschland. Es ist der Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das heißt also, gerade diese Breite macht uns Mut zu sagen, wir können dann auch Brücken bauen, wir können diese unterschiedlichen Teile der Partei aufeinander zuführen. Und insofern sind die Jusos, die Jungen, gerade für ein an Jahren auch schon etwas älteres Paar, glaube ich, ein ganz wichtiger Rückhalt.
Für Sie also sozusagen keine Last. Kommen wir mal zu den Inhalten. Es gibt von Ihnen und Frau Esken ein Positionspapier. Darin fordern Sie kürzere Arbeitszeiten. Wie viel denn? 7 Stunden am Tag?
Naja, es gibt ein Papier, in dem wir die Digitalisierung als die neue Herausforderung der nächsten Jahre und Jahrzehnte sehen. Und da haben wir gesagt, das wird natürlich dazu führen, dass Arbeit anders verteilt werden wird. Denn schließlich soll die Digitalisierung ja nicht nur wenigen Monopolisten weltweit dienen, sondern sie soll ja den Menschen das Leben verbessern. Und daraus wird sich dann vermutlich ergeben, dass wir auf der einen Seite mehr Arbeitsplätze oder mehr Arbeit einbüßen, als wir an der anderen Seite neu aufstellen. Und deswegen muss man dann darüber reden. Aber es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, das sind dann statt 35 Stunden 30 oder statt 40 35. Das wird man dann sehen. Aber es wird vermutlich, wenn denn auch Digitalisierung bei Menschen ankommen soll, auch ein Stück Arbeit erleichtern und mehr Flexibilität in der Art der Arbeitsleistung geben.
Da geht es aber nicht nur um die Umverteilung der Arbeit, sondern es heißt da, eine Mehrheit der Arbeitnehmer sei gestresst und brauche Entlastung bei vollem Lohnausgleich. Dann sagen Sie doch mal ein bisschen, wie viel soll da entlastet werden? Konkrete Zahl?
Nein, das kann ich nicht. Das will ich auch gar nicht. Ich sehe nur, ich kenne so viele Menschen, ich begegne so vielen Menschen, nicht nur jetzt während dieser Regionalkonferenzen, bei denen ich sehe, wie heute bei denen, die Arbeit haben, der Tag manchmal weit bis in den Abend, bis in die Nacht hineingeht. Egal, ob es Pflegeberufe sind oder ob es im Management ist. Ich glaube, dass wir gut daran tun, die Kultur der Arbeit wieder mal neu auszurichten, sie besser zu verteilen auf die Menschen, aber eben auch ein Stück wieder Privatleben zurückzugewinnen.
Sie haben harsche Kritik geübt oder zumindest deutliche Kritik am Klimapaket, das die Bundesregierung ausgehandelt hat. Da sagen Sie, dass das die Starken in der Gesellschaft noch stärke. Wo haben denn bei diesem Klimapaket die Reichen hinterher mehr?
Ja, das ist das Problem, das ich auch in der Rolle der SPD in dieser großen Koalition sehe. Wir erreichen zwar sehr viel, was unsere Themen angeht, aber immer dann, wenn es um die Umsetzung geht, wird am Ende ein Ergebnis dabei herauskommen, dass die soziale Gerechtigkeit vermissen lässt. Nehmen wir das mal bei dem Klimaschutzpaket. Da ging es ursprünglich darum, dass wir einen deutlich höheren CO2-Preis setzen. Der würde natürlich sehr stark sich auf die Preise unter anderem auch für Benzin oder Kraftstoffe auswirken. Wir wollten aber, dass diese Einnahmen aus der CO2-Steuer pro Kopf gleich an alle Menschen zurückgegeben werden. Das wäre gerecht gewesen. Dann hätten nämlich die Kleinen und die auch weniger CO2-Ausstoß verursachen, eher ein Plus gehabt und auch noch einen Gewinn gehabt, wenn sie ihr Verhalten geändert hätten. Derjenige, der mit dem SUV neben der Straßenbahn herfährt, der hätte eben zahlen müssen.
Aber muss nicht jeder deutlich merken, dass sich etwas verändert, wenn sich beim Klima was verändern soll, auch möglicherweise im Geldbeutel?
Ja, es geht ja darum, es geht ja nicht nur darum, dass es mehr kostet, sondern dass man auch etwas sparen kann, wenn man sich umstellt. Und was wir jetzt aber im Ergebnis haben, ist, dass wir die Pendlerpauschale erhöhen. Das ist das, was man von der Steuer absetzen kann. Und von der Steuer absetzen heißt immer, dass jemand, der viel verdient, eine größere Subvention bekommt als der wenig verdient. Und das kann am Ende nicht das sein, was wir Sozialdemokraten gewollt haben. Und insofern kann man dann auch diesen Kompromiss nicht als einen sozial gerechten Kompromiss im Rahmen dieses Klimaschutzpaketes sehen. Und deswegen muss man das definitiv nachbessern mit dieser Zielsetzung, es wirklich nicht immer wieder zu einer größeren Last von den kleinen und mittleren Einkommensbeziehern zu machen.
Norbert Walter-Borjans, schönen Dank nach Düsseldorf.
Gerne.
Und das war der Bericht aus Berlin. Bis nächste Woche. Schönen Abend.